Jetzt muss man sagen, ich bin kurz vor der iranischen Revolution geboren, so dass ich eigentlich direkt die Unterdrückung mitbekommen habe und nicht unbedingt diesen Wechsel, den es gab. Wir reden hier von 79, im Februar ist die iranische Revolution. Wir reden von einer Zeit, wo noch nicht klar war, in welche Richtung das Land sich entwickeln wird. Khomeini ist da, es gibt Linke, Liberale, Demokraten, Nationalisten, alle, die da gemeinsam die Revolution gemacht haben. Nach und nach beginnt Khomeini natürlich seine eigene Partei aufzubauen. Es gibt irgendwann eine sogenannte islamische Kulturrevolution, so dass die unislamischen Elemente, so hat das Regime oder Khomeini das Ganze beschrieben, aus allen Schichten der Gesellschaft entfernt werden. Sprich Lehrer, Dozenten aus den Schulen, aus den Universitäten, Gewerkschaften werden verboten. Und das sogenannte Mullah-Regime, was wir heute kennen, entsteht sozusagen 1 bis 2 Jahre nach der iranischen Revolution. Und Khomeini sitzt fest irgendwann im Sattel.
Wie diese Unterdrückung Khomeinis Machtübernahme und danach ist ja sogenannte Opposition und die mitgespielt haben, sind ja ausgeschaltet. Und derzeit, wie war das mit deinen Bekannten und so weiter, diese Unterdrückung? Wie das?
Also mein Vater ist irgendwann im Krieg involviert, weil Iran-Irak-Krieg geht los und da merkt er, das ist nicht das, was er, wie er sich die Revolution auch vorgestellt hat. Meine Mutter ist eine kritische Lehrerin. Sie kriegt immer wieder Ärger, weil sie immer noch kritische Texte in der Schule behandelt und so. Meine Familie versucht zu flüchten über Pakistan. Das klappt nicht, wir kommen wieder zurück. Und als wir ein zweites Versuch sozusagen über ein Unternehmen, kommt meine Mutter ins Gefängnis. Aus dem Teil kann ich einfach mal vorlesen. Vakilabad-Gefängnis, Sommer 1988. Irgendwann darf ich mich wieder waschen. Also das sind Gedächtnisprotokolle meiner Mutter, die ich hier mit eingearbeitet habe. Irgendwann darf ich mich wieder waschen. Ich werde aus der Zelle in die Dusche begleitet. Die Gefängnisanwärterin hat die strikte Anweisung, nicht mit uns zu sprechen. Nicht mehr als nötig. Meistens ist sie schlecht gelaunt. Sie und ihre Kolleginnen betrachten uns als Verbrecher. Deshalb reden sie mit uns nur, wenn es sein muss. Ich darf meine Kleidung reinigen. Es gibt einen kleinen Raum, in dem ich die gewaschenen Kleider aufhängen kann. Die dunklen Tage in der Zelle, sie haben Spuren hinterlassen. Während ich die Kleider aufhänge, spüre ich, wie meine Knochen nachgeben, ich bewege mich kaum. Ich hänge noch die letzte Wäsche auf und begebe mich wieder zurück in die Zelle. Als die Wärterin mich in die Zelle bringt und die Tür hinter mir abschließen möchte, schaut sie in den Wäscheraum. Sie wartet kurz, bevor sie die Tür abschließt. Ich bemerke die Empörung in ihrem Gesicht. Sie ist sehr aufgebracht und so langsam scheint sie etwas kräftig zu nerven. Sie motzt mich an. Los, nimm deine Klamotten von der Wäscheleine und wasch sie nochmal. Ich schaue sie skeptisch an. Warum soll ich sowas tun? Ist doch meine Sache, wie ich meine Kleidung wasche. Freie Wäscheleinen gibt es hier auch überall. Ich will nach dem Grund fragen, doch sie redet weiter. Diesmal hängst du deine Klamotten nicht auf diese Leine auf, sondern nimmst die andere Leine. Ich darf hier nicht widersprechen, aber wenigstens den Grund will ich erfahren. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser Leine und der anderen? Sie macht einen Schritt auf mich zu und spricht nun leise, aber immer noch aggressiv. Diese Leine gehört den Bahai. Sie sind unrein. Beim nächsten Mal achtest du darauf, deine Sachen nicht dort aufzuhängen. Und sie dreht sich um, schüttelt den Kopf. Für sie habe ich anscheinend etwas Verbotenes getan. An diese Behandlung gewöhnt man sich irgendwann. Ich habe keine Wahl und muss dem Befehl der Wärterin Folge leisten. Erneut wasche ich meine Kleidung mit dem lauwarmen Wasser, das der Schlauch hergibt, Stück für Stück. Sie steht dabei, um sicherzugehen, dass ich auch mache, was sie mir aufgetragen hat. Meine Beine und mein Rücken geben manchmal nach, weil die Müdigkeit mich immer wieder packt. Ich hänge die Wäsche dort auf, wo die Wärterin sie haben will. Während ich das mache, denke ich daran, wie dumm solche Menschen sein müssen. Ich schmunzle fast über diese Frechheit, kann auch sagen über diese Dummheit. Die Baha'i gehören zwar einer religiösen Minderheit im Iran an, doch warum sollen sie unrein sein? Wer entscheidet darüber, wer rein und wer unrein ist? Diese Erfahrung wird nicht die letzte sein, die mich wachrüttelt und mir sagt, wer uns in diesem Land beherrscht. Menschen werden zu Verbrechern erklärt und zu schmutzigen Wesen, weil sie einen anderen Glauben haben. Dafür haben wir die Revolution sicherlich nicht gemacht. Wir haben nicht dafür die Schulen bestreikt. Unsere Rebellion stand für eine echte Freiheit. Als die Fundamentalisten die Macht übernahmen und ein angebliches Referendum ausriefen, dürfte man nur für oder gegen die Islamische Republik stimmen. Damals haben wir noch nicht verstanden, warum. Nach und nach, als die Organisationen verboten und die Gefängnisse voller wurden, wusste man, dass der Plan für eine Diktatur offensichtlich etwas älter war, als wir es vermutet haben.
Ja, Kapitel 2. Du hast vorhin erzählt, zwei Versuche gab es, Flugversuche. Und irgendwie bist du ja geflohen.
Jetzt bin ich ja hier, ne? Ja, jetzt haben wir ja schon viel verraten, also viel gespoilert. Ja.
Wie ist es, weil ich erfahre von vielen Flüchtlingen, mit Flüchtlingen arbeiten wir auch, wie diese gefährliche Flucht zustande kommen, und möchte von dir erfahren, wie das war.
Also mein Vater ist Anfang 88 geflohen, das war dann erfolgreich, und meine Mutter ist aus dem Iran nach Pakistan und hat ihm Geld überbracht. Sie hat nicht nur Geld überbracht, sondern als sie zurückkam, hat sie auch Briefe und einige Sachen von der iranischen Opposition mit in den Iran gebracht. Wenn ein Militärangehöriger nicht auftaucht, kommt irgendwann Militär vorbei und sagt, wo ist der Offizier? Und in dem Zusammenhang haben sie jetzt gesehen, dass meine Mutter Geld aus dem Land geschaffen hat, rausgeschafft hat, und auch die Sachen, die kritischen Bücher, die Texte, all die Sachen sind zum Teil, zum Glück nicht alles, aber zum Teil aufgeflogen, und sie ist ins Gefängnis gekommen. Sie war lange im Gefängnis, und wir dürften dann mit ihr, aber nachdem sie rauskam, mit ihr das Land verlassen. Und zwar nicht, wir hatten keine Pässe, uns wurden die Pässe abgenommen. Mein Vater hat praktisch die Flucht aus der Türkei, kam in die Türkei, hat die Flucht für uns in die Türkei organisiert. Ich kann mal lesen, ja, statt zu erzählen. Nach einer Viertelstunde Rast machen wir uns wieder auf den Weg. Die Männer helfen den Frauen und halten uns dabei an der Hand. Plötzlich sagt einer: Schwester, freuen Sie sich, sehen Sie die Steine hier vorne? Er zeigt auf eine 10 Meter entfernte Stelle. Der Iran liegt jetzt hinter euch. Ihr steht gerade mit beiden Beinen im Ausland. Er lacht uns dabei an und befestigt nochmal seinen Rucksack. War's das? Sind die jetzt in Freiheit? Frage ich ihn. Nein, mein Junge, leider nicht. Warte, bis du die Türken kennenlernst, sie sind auch nicht besser als wir, und läuft weiter. Wenn ich jetzt bloß eine Kamera hätte, dann würde ich ein Bild machen. Ein Bild von mir, wie ich mit einem Bein im Iran und mit dem anderen in der Türkei stehe. Das würde ich gerne meinen Freunden schicken. Blöderweise habe ich keine Kamera. Abgesehen davon wäre ein Blitz in dieser Dunkelheit sehr gefährlich. Ich darf nicht einmal stehen bleiben. Wir müssen weiter. Der Weg ist meist holprig und verläuft sehr steil. manchmal auch flach und leicht steinig. Manchmal stöhnen alle leise. Es ist anstrengend und ich bin müde. Nach ungefähr einer Stunde bleibt unser Alpha-Mann stehen und hebt seine Hand. So haben wir es geübt. Wenn er seine Hand hebt, bedeutet das Gefahr. Wir müssen jetzt leise wie nur möglich sein. Ein anderer Fluchthelfer führt uns abseits des Bergs zu einem großen Felsen. Wir sollen uns dahinter verstecken. Die beiden anderen Männer folgen uns. Was ist denn los, frage ich. Nicht jetzt, Ruhe, schimpft einer der Männer. Die Männer starren gebannt in die Dunkelheit. Die Berge scheinen auf einmal so gefährlich und unberechenbar. Meine Mutter hält uns im Arm, wir schauen uns nur gegenseitig an. Ich halte mich zwar an die Regeln, aber ich habe jetzt keine Angst. Ich fühle mich entspannt, weil ich glaube, dass mir hier nichts passieren wird. Vielleicht liegt es daran, dass die Schlepper uns so gut vorbereitet haben. Sollten die türkischen Soldaten uns entdecken, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu schießen. Das haben sie uns schon auf der iranischen Seite gesagt. Daher wusste ich, dass sie Waffen dabei haben und uns beschützen werden. Ist das jetzt der Moment, vor dem uns der Anführer der Schlepper gewarnt hat? Wenn ja, was dann? Würden wir alle schießen und abhauen, so wie es aus den Western-Filmen? Dieses Kopfkino wundert mich nicht, da ich nicht sprechen darf, drehen sich die Gedanken in meinem Kopf im Kreis. Das ist das Einzige, das mir in diesem Moment bleibt. Es dauert einige Minuten, bis der Anführer uns das Zeichen gibt. Wir wissen noch nicht, was passiert ist, aber das Zeichen bedeutet Entwarnung. Zwei Grenzpatrouillen gingen vorbei, zum Glück haben wir sie rechtzeitig bemerkt, keucht er. Hört mir jetzt ganz genau zu. Mit finsterer Miene schaut er uns dabei an. Es wird nicht lange dauern, bis sie zurückkommen. Er dreht sich immer wieder besorgt um und atmet etwas schneller, verliert währenddessen aber keine Zeit. Wenn ich losrufe, laufen wir alle gemeinsam so schnell wie wir können den Berg herunter. Dann bespricht er sich noch mit seinen Männern, nimmt den Kleinen an die Hand und pass auf, dass die Frauen nicht hinfallen. Wir müssen dicht beieinander bleiben. Meint er etwa mich mit Klein? Ich gehe in die 7. Klasse, ich bin ja nicht klein, denke ich, beleidigt. Die Männer befestigen ihre mit Zigaretten bepackten Rücksäcke und ziehen die Gurte noch einmal nach. Sie tragen eine schwere Last, doch sie sind stärker, als sie aussehen. Der Schlepper schaut uns an und ermutigt uns nochmal. Bald haben wir es geschafft, also nicht aufgeben.
Und jetzt bist du halb in der Türkei.
Mhm.
Oder ihr geflohen. Wie kam das über die Türkei nach Deutschland? Das ist ja nächste Hürde.
Mhm.
Wie habt ihr diese Hürde überwunden und nach Deutschland gekommen? In freiem Land.
Also es war einfacher als dann war es einfacher als die jetzigen Geflüchteten. Tatsache war, dass mein Vater bereits anerkannter Asylbewerber hier war, also anerkannter Flüchtling, so sagt man es ja. Und hat tatsächlich nach einigen bürokratischen Hürden, nach 3 Monaten, nachdem wir in der Türkei waren und falsch beraten sind von allen, haben wir im Rahmen der Familienzusammenführung, hat uns tatsächlich vorübergehende Pässe besorgt und wir sind mit dem Flugzeug aus Istanbul nach Deutschland gekommen. Also das war dann einfacher als die heutigen Geflüchteten zumindest das erleben. Wenn sie jetzt keinen Verwandten natürlich haben. Ja.
Okay. Jetzt,
die Fahne geht nach. Okay. Die Zeit für die nächste Hürde.
Ja, also ihr seid jetzt in Deutschland. Aber in letzter Zeit. Proteste und Kämpfe in Iran ist aufgeflammt. Das war auch Grund in Tübingen. Wir kennen uns schon genau. Protesten in Tübingen. Es war ja nicht nur in Tübingen, sondern auch überall. Proteste gegen dieses Mullah-Regime und gegen diese Verfolgung, Ermordung von Menschen, vor allem Frauen. Ja. Und da habt ihr auch Protokolle. Kannst du uns zu diesem Thema, diese Protokolle behandeln ja diese
jetzige Situation.
Proteste und so weiter. Es wäre gut, wenn du über diese Proteste auch.
Dazu brauchen wir Bilder. Du kannst sitzen bleiben, glaube ich.
Vielleicht stehe ich im Bild.
Also der Hintergrund ist, tatsächlich bin ich ja nicht Autor, sondern auch Aktivist. Wir haben versucht aus dem Iran, damals als vor ca. 6 Monaten, als im Iran die Proteste losgingen, einigen Stimmen, also von Menschen, die bei den Protesten dabei waren, nachzuhören, wie es gerade läuft. Zum Teil sind es Freunde, zum Teil sind es Leute, mit denen ich schon länger Kontakt habe. Und wir hören einfach von der Straße, was dort aktuell los ist. Das haben wir in den letzten Wochen ein bisschen nachgehört. Und ich lese einfach mal vor, was die Menschen aus dem Iran mir berichtet haben. Fersane 26 aus Mashhad schreibt: Meine Nachrichten gehen nicht durch. Ich kann dir sagen, in Ahmedabad ist die Hölle los. Aber die Yegan Vijay, das sind die Sondereinheiten, sind an jeder Straße postiert. Jede Ansammlung wird sofort aufgelöst oder angegriffen. Shirin 40, Hausfrau aus Karaj, schreibt: In Karaj ist viel los. Ich habe ehrlich gesagt Angst um unsere Kinder, aber ich bin stolz auf sie, wie viel Mut sie haben. Gestern wollte meine Tochter die Bilder von unseren Verletzungen hochladen. Gib uns bitte deinen Telegram-Kontakt. Instagram ist unsicher. Sie haben uns mit Schrotflinten und Pistolen geschossen. Wir sind verletzt. Mir wurde in den Arm geschossen und meiner Tochter in die Schulter. Mittwoch und Donnerstag haben wir in Karaj so viel Tränengas abbekommen, dass ich fast erstickt wäre. Ich hatte noch nie so starke Kopfschmerzen. Später schreibt sie: Bitte teile diesen Aufruf. Am Donnerstag wollen wir alle wieder raus. Arzu, 18 Abiturienten aus Karaj, schreibt: Ich gehe jetzt fast täglich zu den Protesten. Wir gehen statt in die Klassen raus auf die Straße und rufen Parolen, schreiben unsere Parolen auf Straßenwänden, verteilen Aufrufe. Als wir auf der Straße waren, haben sie zuerst nicht geschossen, sondern uns gefilmt. Dann aber wurde es zu einem Krieg. Sie sind sehr gewalttätig. Wenn wir protestieren, müssen wir oft flüchten, wenn sie kommen. Jetzt schießen sie direkt auf uns. Es ist ihnen egal. Manchmal verstecken wir uns hinter den Bäumen und flüchten auf Dächer. Wir wollen dieses Regime nicht. Unser Leben ist dem Regime scheißegal. Heute waren wir in der Schule. Es ist Tag der Schüler. Sie haben wieder das Führerlied gespielt. Zur Erklärung, das Führerlied ist ein Lied, was zur Huldigung von Khamenei geschrieben worden ist. Und die Leute müssen das praktisch in den Schulen und in öffentlichen Stellen singen, um sozusagen der Führung des Landes zu huldigen. Wir haben aber Azadi gerufen. Dann waren wir auf der Straße und haben gerufen: Ehrenvolle Iraner, unterstützt uns. Dann haben uns tatsächlich Menschen aus der Bevölkerung unterstützt. Die Basijis, das sind die Schlägertrupps, die auf der Straße regelmäßig sind, sie wollten uns angreifen. Sie haben uns wiedergefilmt. Wir haben uns aber verteidigt und sie haben angegriffen. Wir haben ein paar von Schlägertrupps und Basiji sogar erwischt, sie gezwungen, unsere Videos und Bilder zu löschen. Es ist eine wahnsinnige Solidarität unter der Bevölkerung gerade, obwohl sie immer wieder direkt mit Waffen auf uns zielen und schießen. Wir wissen es, sie werden nicht freiwillig abziehen und uns das Land zurückgeben. Ich bin ständig auf der Straße. Mich haben sie jetzt identifiziert, ich bin aber abgehauen. Ich bin auch angeschossen und verletzt worden. Ich versuche, die Leute um mich zu organisieren, damit wir den Protesten nicht nachgeben. Es gibt ja keinen anderen Weg. Die Menschen sind hoffnungsvoller und stärker denn je gerade. Arman27 aus Maschatz schreibt: Ich wurde vor 2 Wochen festgenommen. Mich haben sie auf der Straße festgenommen. Erstmal haben sie mich auf der Wache nach Ahmedabad gebracht. Dann wurde ich zu einer Schule der Spezialeinheiten nach Pirusi gebracht. Es sah zumindest aus wie eine Schule. Sie haben uns in Gruppen aufgeteilt und uns unsere Handys abgenommen. Zwischendurch haben sie uns ein wenig zu essen gebracht. Wir mussten in Gruppen auf dem Boden sitzen und dort auch schlafen. Irgendwann sagten sie: Informiert eure Familien oder Anwälte, dass die Kaution hinterlegen sollen. Ich musste 1 Milliarde Toman, in Klammer meine Wohnung, als Kaution hinterlegen. Bin jetzt erstmal auf freiem Fuß. Nächste Woche habe ich Verhandlungen. Soweit wie ich informiert bin, bekommen die Leute Peitschenhiebe und Bewährung und hohe Geldstrafen. Ich weiß, dass es schwer für dich ist, sage ich zu ihm. Danke für deine Offenheit. Später habe ich ihn gefragt, wie war denn Gerichtsverhandlung? Amon sagt: 80 Peitschen und Bewährung, 10 Millionen, also auf Bewährung 10 Millionen Toman Geldstrafe. Ich habe Beschwerde eingelegt. Von denen, die kein Geld oder Besitz hatten, habe ich nichts mehr gehört. Jetzt ist bei uns in Ahmedabad wenig los. Als die Nika gestorben ist, hatten die Leute Angst. Hier haben sie an jeder Straße Motorräder von Spezialeinheiten postiert. Es gibt erstmal keine weiteren Demos in unserem Stadtteil. Ich fragte ihn: Was willst du tun? Und er sagt: Ehrlich gesagt lerne ich gerade Deutsch, ich will raus. Kannst du mir denn jemanden vorstellen aus der Branche, der mich nehmen würde? Azad 25 schreibt: Ich muss dir was erzählen, bitte veröffentliche das, damit die Menschen erfahren, was sie hier mit uns anstellen. Ich bin Krankenpfleger im Krankenhaus. In meine Schicht wurde ein Notfallpatient eingeliefert. Ein 23-Jähriger mit inneren Blutungen durch Schussverletzungen. Ich war als OP-Pfleger selbst vor Ort, wir haben den Bauch geöffnet. Die Kugel hatte die Leber und auch den Brustkorb getroffen. Wir haben versucht, ihn zu retten und die Blutung vorerst gestoppt. Auf der Intensivstation hatte er in der Nacht wieder Blutungen und verstarb. Danach haben wir erfahren, dass der Student an der Ferdowsi-Universität war. Er war bei den Protesten am Volkspark in Mashhad beteiligt. Bis dahin hatte mich nichts gewundert, das alles kennen wir bereits vom Regime. Dann aber kam ein Sicherheitsbeamter. Er tauschte die Akte des toten Studenten mit einer 61-jährigen Mannes aus. Dem Patienten geht's gut, wurde vermerkt. Später habe ich von Kollegen erfahren, dass die Leiche an die Sicherheitsorgane übergeben wurde und verschwunden ist. So kaputt und pervers ist dieses System. Ich kann hier niemandem vertrauen. Ich kann die Sache nicht mal mündlich jemand weitererzählen. Schau, wie du das weiterleiten oder veröffentlichen kannst. Es war traurig. Es war jemand wie wir, junger Kerl. Er war gepflegt, er war gut aussehend. Sie haben uns noch nicht mal seinen Namen gesagt. Kurze Erklärung, damit man auch einen gewissen Eindruck kriegt, wer im Iran gerade bestimmte Sachen vielleicht auch vorantreibt. In letzter Zeit in den Nachrichten in der Nitte Anita Abbasi bekannt geworden, dass sie festgenommen wurde. Es ist bekannt, dass sie zwischendurch im Krankenhaus eingeliefert worden ist, weil sie vergewaltigt worden ist. Danach haben sie wieder mitgenommen, ist vor kurzem freigekommen wieder. Einige Menschen aus der Zivilgesellschaft sieht man hier unten in der Mitte. Das ist Athena Daemi. Athena Daemi ist eine bekannte politische Aktivistin, die auch lange im Gefängnis war. Rechts sieht man Nasrin Sotoudeh, die Menschenrechtsanwältin, die immer wieder im Gefängnis kommt, Hafturlaub hat aufgrund der Krankheit. Wenn ich mich nicht irre, ist sie jetzt wieder drin. Korrigiert mich, wenn ich gerade die aktuellen Nachrichten verfolge. Genauso die beiden oben rechts und links. Mariam Akbari Munfarid, sie ist fast seit 14 Jahren ohne einzigen Tag Hafturlaub, ohne dass sie ihre Kinder sehen kann im Gefängnis. Solche Beispiele gibt es sehr viele. Sie ist im Evin-Gefängnis in Teheran. Hier unten links, ich weiß gar nicht, ob man nicht sieht, vielleicht gehe ich mal beiseite. Das ist der Sacharawi unten links. Er ist ein Aktivist der iranischen Busfahrergewerkschaft gewesen. Das muss man zur Erklärung sagen, im Iran gibt es keine offiziellen Gewerkschaften, die sind vor Jahren zerschlagen worden. Es gibt immer wieder Zusammenschlüsse von Arbeiter, die diese Plattformen nutzen, um irgendwie zu protestieren. All die Leute, die ihr seht, die kommen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und haben trotzdem mittlerweile das Ziel, dieses Regime zu stürzen. Und da sind sie sich mittlerweile einig. Die Deutsch-Iranerin Nahi Taghavi ist zu 10 Jahre Haft verurteilt worden. Zwischendurch war sie auf freiem Fuß. Sie ist wieder im Evin-Gefängnis. Keine klare Anklage. Wir wissen nicht, was ihr konkret wirklich vorgeworfen wird. Wir schätzen, dass sie einfach als Erpressung gegenüber Deutschland vielleicht genutzt wird, um zu gucken, wie weit man sozusagen den Westen erpressen kann mit jemandem, die eben deutschen Pass hat. Bekannt auch geworden in letzter Zeit, die Zahlen sind mittlerweile, glaube ich, fast bei 70 iranische Kinder und Jugendliche, die auf der Straße erschossen worden sind oder auch gefoltert worden sind. Zivile Ungehorsam ist mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen. Das ist Elnaz Rekabi, die ohne ihr Kopftuch aufgetreten ist im internationalen Turnier. Für uns normal, für die Menschen im Iran, die international auftreten, ist das eine große Strafe, diesen Kopftuch abzulegen und sozusagen international öffentlich an etwas teilzunehmen. Als sie in den Iran zurückgekommen ist, hat sie gesagt, ich hatte mein Kopftuch vergessen, tut mir sehr leid, weil die Familie unter Druck gesetzt worden ist. Das ist eine bekannte Methode des Regimes, die Menschen unter Druck zu setzen, die Familie zu erpressen und zu sagen, dir passiert nichts, aber deine Familie kriegen wir dran. Und dann ist es oft so, dass sie dann öffentlich sich entschuldigen müssen. Der Iran hat im direkten Zusammenhang mit den Protesten 4 Menschen hingerichtet. Das sind 2 von ihnen, Mohammad Mehdi Karami und Mohammad Hosseini. Auch hier keine klaren Beweise, ob sie an irgendwas beteiligt waren, kein Rechtsbeistand. Nur zur Information, die Hinrichtungen wären vor ein paar Jahren, ohne dass wir es im Ausland veröffentlicht hätten, viel höher gewesen. Das Regime hat zwar 4 Leute hingerichtet, aber sie haben im Moment noch Angst, mehr Menschen im Zusammenhang mit den Protesten hinzurichten. Denn jeder, der das Regime umbringt, kriegt ein Gesicht, kriegt eine Biografie. Wir veröffentlichen das hier im Ausland. Und es ist nicht mehr so einfach, Leute hinzurichten, denn der internationale Druck steigt dann auch für den Iran. Und es ist nicht mehr so einfach wie damals bei den Massenhinrichtungen in den 80ern, dass man 15.000, 20.000 Leute innerhalb von wenigen Wochen hinrichtet und niemand kriegt was mit. Heute hat sich was verändert, auch in der iranischen Gesellschaft. Man weiß, das Internet auch besser zu nutzen. Ein Zeichen, dass die Proteste überall angekommen ist, Tumash Salehi, ein bekannter Rapper im Iran, Wurya Ghafuri, ein Nationalspieler, er ist wieder auf freiem Fuß, Tumat ist noch nicht auf freiem Fuß. Das sind Leute, die immer den Mund aufgemacht haben, aber das sind nur Beispiele. Es gibt etliche solche Menschen, die das im Moment tun. Arbeiterproteste aus der petrochemischen Industrie, die Lehrergewerkschaft hier aus Kurdistan unten links. Hier links die Metallarbeiter, wenn ich mich nicht irre, ist das Bild aus Isfahan. Auch das ist ein Teil der iranischen Protestbewegung. Diese Menschen kommen zusammen und haben mittlerweile auch nicht nur gewerkschaftliche Forderungen, sondern klare politische Forderungen gegen das Regime. Auch das ist angekommen, solange dieses Regime da ist, gibt es keine Rechte unter nirgendwo in der Gesellschaft. Und daher ist, obwohl das verboten ist, obwohl diese Menschen eigentlich den Tod riskieren, Wenn sie das tun, tun sie es immer noch. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang erwähnen, dass Deutschland weiterhin gute Beziehungen zum Iran bis zuletzt gepflegt hat. Auch wer glaubt, dass es keinen Handel gibt. Handelsbilanz 22 war über 1,5 Milliarden Euro. Es gibt natürlich andere Wege, über andere Länder auch diese Sanktionen zu übergehen. Das heißt, dass das Regime und die Revolutionsgarden immer noch an den Handel mitverdienen. Das muss man nochmal sich bewusst machen. Jeder Handel mit dem Iran bedeutet die Stärkung der Revolutionsgarden, weil die iranischen Revolutionsgarden die iranische Wirtschaft darstellt. Sie vergeben Lizenzen, sie sind keine Paramilitärs mehr wie früher, sondern es ist eine wirtschaftliche Mafia im Iran. Also wenn sie als Mittelständler Lizenzen haben wollen, müssen sie die iranischen Revolutionsgarden ansprechen und sie verdienen also an jedem Handel auch mit. Nur so ein Hintergrundinfo, weil Leute ja glauben, dass Wandel durch Handel im Iran stattfinden kann. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Mehr haben wir nicht. So.